Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Pedro Anacker. Pedro kennen die meisten vermutlich als den Mann hinter den Edgar-Karten. Diese kostenlosen Postkarten zum Mitnehmen tauchten erstmals Anfang der 90er in der deutschen Gastronomie auf und wurden eine absolute Erfolgsgeschichte. Edgar war damals eine der ersten und wohl auch der bekanntesten Firmen auf dem Markt. Tatsächlich ist das wohl auch das bislang bekannteste Projekt seiner sehr erfolgreichen Karriere als Unternehmer. Dabei war Pedro Anacker eigentlich ursprünglich viele Jahre lang selber Künstler und das ebenfalls ganz weit vorn. Okay, über den Erfolg in der Kunst haben wir auch schon öfter mal im Helium-Talk gesprochen. Der bemisst sich natürlich etwas anders und hat selten etwas mit den reinen Verkaufszahlen zu tun. Aber dieser radikale Unterschied zwischen den beiden Karrieren des Pedro Anacker war auch einer der Hauptgründe, warum ich ihn unbedingt mal in mein Studio einladen wollte. Pedro ist ein wahnsinnig offener Mensch, der nach der Maxime No Bullshit lebt und deshalb auch seine Meinung klar und offen ausspricht. Da ist kein Werbegelaber, auch wenn er schon selber so lange in der Werbung unterwegs ist und damit sein Geld verdient. Wer ihn kennt oder zumindest schon mal gesehen hat, der weiß auch, dass er nicht unmittelbar seinem aktuellen Berufsstand zuzuordnen ist. Allein schon rein optisch wirkt er weniger wie irgendwas mit Medien, sondern eher wie definitiv was mit Rock'n'Roll und eben der Kunst. Naja, und gesehen haben kann man ihn durchaus schon mal, denn seine Social-Media-Präsenz lebt auch von den zahlreichen Selfies, die er so gerne postet. Unvergessen sicherlich das Video von der gemeinsamen Tattoo-Session mit seinem damaligen Geschäftspartner Sven Wiesner zur Gründung ihrer Firma Bebop. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk@heliumcowboy.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk auf eurem Smartphone abonniert, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Und um nochmal kurz Michael Hein, meinen Gast aus Helium Talk Nummer 30, zu Wort kommen zu lassen.
Und vergesst die scheiß Bewertung auf iTunes nicht.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören. Helium Talk. Vermisst du denn eigentlich das eigene Produzieren von Kunst?
Ah, gleich so eine erste schwierige Frage. Also, ich fange mal anders an. Ich versuche dir mal zu erklären, warum ich aufgehört habe, ja, Kunst zu produzieren. Und auch das ist natürlich nicht so einfach, wenn man sich entschließt, nach Kunststudium 10 Jahre gearbeitet mit Kunst und für Kunst, sich dann irgendwann entschließt aufzuhören. Bei mir war das so, dass ich sehr intensiv Kunst gelebt habe und Kunst produziert habe. Und aber mich irgendwann auch damit beschäftigt habe, was eigentlich die Kunstgeschichte eigentlich hergibt und darüber natürlich immer tiefer auch eingestiegen bin in die Geschichte von Kunst, in die Geschichte von abstrakten Malen in meinem Fall, weil ich, wie du weißt, ja eher abstrakt gemalt habe, mhm, und expressiv gemalt habe. Und sag mal, die ersten 5-6 Jahre tust du das auch, und ich habe es getan, indem man einfach Bock hat zu arbeiten und das mit von morgens bis abends und sich wenig um Kunst und Kunstgeschichte kümmert. Zumindest in meinem Fall. Als ich das dann getan habe, war es eben so, dass ich die Erkenntnis erlangte, dass es ganz, ganz viele Maler gab, schon 50, 60, 70, 80 Jahre vor mir. Mhm. Die in ihrem Schaffen schon so viel mehr gemacht haben und produziert haben, als ich es mir nicht vorstellen konnte. Vereinfacht gesagt, ich bin nach 10 Jahren zu einem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, jetzt beherrschst du das Handwerk, du weißt, wann die Farbe trocken ist, du weißt, wann du wieder reingehen musst, du weißt, was ein gutes Bild ist oder ein weniger gutes Bild ist. Aber ich wollte versuchen, aus diesem Farbrausch heraus mich immer weiter zu reduzieren und auf einen Punkt zu kommen, wo wenige Striche ein Bild ergeben. Mhm. Das ist jetzt, ja, du weißt ja, ungefähr, ja, was ich meine. Ja. Du hast ja eine selber sehr starke Erfahrung damit. Und das ist nicht trivial. Und das wird landläufig natürlich auch nicht verstanden, weil die Reduktion, die Kunst der Reduktion sozusagen, das Schwerste ist, finde ich, was man wenn du von der Farbwelt kommst, erreichen kannst. Und das wollte ich eigentlich immer weiter perfektionieren, mhm, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich sah, es gibt so viele berühmte Maler und natürlich noch unfassbar viele unberühmte Maler, mhm, die das 100 Jahre vor mir schon geschaffen haben.
Ja.
So, und als ich das dann begriff, um jetzt deine Frage zu beantworten, als ich dann das begriff, dass ich eigentlich 100 Jahre zu spät geboren wurde mit dem, was ich vorhatte, habe ich gesagt, das reicht nicht.
Okay.
Das reicht nicht, was ich im Moment im Kopf habe, Klammer auf, vor 30 Jahren. Ne?
Das ist ja ein Videopodcast, man sieht ja nicht aus. Kein Videopodcast, man sieht uns ja nicht zu dabei.
War das Grund genug, damals irgendwie aufzuhören. Ja. So, das ist jetzt die schlanke und vereinfachte Version. Ja. Heute, ich habe gerade vor ein paar Tagen, ich weiß jetzt irgendwann leider nicht mehr, wer das war, aber ich werde diese Frage natürlich oft gefragt.
Klar.
Weil ich viel collecte und damit immer noch so ein bisschen den Zugang natürlich habe und auch natürlich noch einige Arbeiten von mir selber habe, mit die ich ja auch immer permanent noch vor mir habe. Ist das auf der einen Seite schön, dass nach so vielen Jahren jetzt die Arbeiten noch da sind und noch wertvoller sind als damals? Weil Leute, die das heute sehen, sagen, boah, wer hat das denn gemalt? Das geht natürlich runter wie Öl. aber ich glaube, jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, ich glaube, das ist in der Kunst wie in ganz vielen anderen Dingen, wenn du es nicht zu 100% machst, oder mindestens 90%, weil meistens muss man ja auch irgendwie noch ein bisschen Kohle verdienen, dann ist das oft inhaltlich nicht gut. Mhm. Und das ist eigentlich heute auch noch meine Überzeugung. Und daher kann ich zumindest für mich sagen, neben meinem Job noch zu arbeiten oder am Wochenende zu arbeiten oder so ein bisschen zu zeichnen oder so ein bisschen rumzupinseln, ist nichts für mich.
Ja, kann ich verstehen. Das kann ich gut verstehen. Ja, das ist, also wo du das sagst, dass du festgestellt hast, du hast Kunst gemacht, hast du festgestellt, dass es das schon gab oder dass es da so Punkte gab, wo man für sich dann selber überlegt, da ist so ein gewisses Scheitern drin, was sich irgendwie schon abzeichnet. Für mich war das so, ich meine, heutzutage bin ich ja Künstler, aber ich wollte ja damals Kunst studieren und habe es dann nicht gemacht, weil ich mich gar nicht als Künstler gesehen habe und gar nicht wusste, ob das, was ich jetzt bislang gemacht habe, überhaupt stark genug war. Und vor allen Dingen damals, ich komme ja aus Köln, hätte ich in Düsseldorf gerne studiert, aber da standen dann so Leute vor wie Professor Beuys oder so. Was willst du denn da? aber natürlich kommt natürlich auch der Faktor Geld verdienen dazu. Das ist natürlich auch was man in der Kunst einfach nicht vergessen darf.
Das Witzige war, Jörg, dass ich zu der Zeit, als ich sozusagen gemalt und aktiv war, wurde ich schon international ausgestellt.
Ja.
Und das war das Geile damals. Ich hatte einen Kunsthändler, ich hatte zwei oder drei Galerien in Hamburg. Davon war einer von diesen Kunsthändlern war so eine Art Art Consulting Typ. Der hat also Bilder verliehen oder relativ revolutionär tatsächlich. Ja. Und der hatte diesen einen großen Kunden, einen Softwarehändler, KHK, kann ich jetzt ja mal hier sagen, weil das ist Karl-Heinz Kaufmann, ganz schlichter, nein, kein schlichter Typ, aber ein schlichter Name. Und der wollte an der HFBK Künstler sponsoren. Mhm. Also so eine Art Mäzen. Ne?
Ja.
Und der kam zu diesem Kunsthändler, weil die kannten sich und hatte eben nach Künstlern gesucht, die er sponsern konnte. Mhm. Und damals war es aber hatten wir eine grüne Präsidentin an der HFBK und die hat gesagt, ne, haben wir keinen Bock drauf, machen wir nicht. Kommerz findet hier an der HFBK in der Form nicht statt. Und das hat natürlich der Kunsthändler so ein bisschen ihr krumm genommen, logischerweise, hat mich diesen Typen vorgestellt, diesen Mäzen.
Ja.
Und der hat mir 3.000 Mark damals im Monat über 4 Jahre bezahlt.
Geil.
Was natürlich mega geil war. Und also erstmal vielen Dank, Herr Kaufmann, an dieser Stelle. Es hat aber trotzdem nicht funktioniert, weil das kennst du genauso gut wie ich wahrscheinlich. Ja. In der Kunst hast du eine Schwierigkeit, die mich auch immer belastet hat, ehrlich gesagt, nämlich, dass du sehr, sehr viel alleine bist. Mhm. Und da hat die Kohle jetzt natürlich erstmal geholfen, aber eigentlich hat sie auch nicht geholfen, weil sie war sogar sehr kontraproduktiv, weil die Künstlerfreunde, da kennst du vielleicht noch Kunstverein Geheim, Carolinviertel war so die ersten.
Du, ich bin ja erst seit 20 Jahren in Hamburg.
Okay. Danke. Naja, auf jeden Fall. Es gab eine gute Szene, die heute so ein bisschen was verlagert wurde mit 4000 und Cheap Art. Und
genau, wo sich das entstanden ist. Dann
genau. Auch. Und davor war der Kunstverein Geheim. Mhm. So. Und das war so meine Clique an Künstlerfreunden. Und da komme ich dazu, was ich sagen wollte. Da war das so, dass da war natürlich cool, wenn du absolut keine Kohle hattest und immer am Limit warst. Und das war die Essenz des Künstlerseins. So, ne? Und dann kam ich irgendwie mit meinem Mäzen.
Ja.
War natürlich für die Kollegen richtig, richtig Banane, richtig scheiße. Und das hat mich dann weiter isoliert.
Ja.
Also eine total schräge Entwicklung.
Bescheuert eigentlich, ne?
Total bescheuert. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt, dass das heute noch so extrem wäre. Weiß ich nicht, aber damals war es so.
Du, das gibt es ja tatsächlich. Es gibt ja, also wenig natürlich. Also wenn man sich anguckt, in anderen Ländern ist so dieses Mäzenatentum was ganz relativ normales. Und es gibt ja sogar inzwischen so Online-Plattformen, die, ich weiß nicht, kennst du Patreon oder sowas?
Nee.
Da kann man das selber für sich so sich einstellen und dann gucken, dass man Patrons findet, die einen unterstützen. Die machen da keine Grenzen zwischen dem Beruf, den du hast. Du kannst da im Sexgewerbe sein, du kannst aber auch Künstler sein oder Podcaster oder was auch immer.
Mhm.
In Amerika ist das hoch angesehen.
Okay.
Hier in Deutschland, wenn du da jetzt, also wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, der Podcast kostet Geld, ich mache jetzt mal so eine Patreon-Seite dafür, da sagen die Leute alle, wieso, was willst du denn mein Geld dafür?
Ja, okay.
So, und das ist immer so ein bisschen was anderes. Und in der Kunst sehe ich das natürlich heute auch immer noch so, dass es da regional und über die Landesgrenzen Unterschiede gibt. Ich kenne hier in Hamburg jetzt direkt niemanden, der unterstützt wird, aber wir hatten mal vor Jahren einen sehr guten Sammler hier von der Galerie, der ist leider weggezogen, ja. Der kam aus Belgien, seine Firma hat sich immer weiter und weiter entwickelt und inzwischen sitzt er, glaube ich, in Singapur oder sowas.
Okay.
Mhm. Der hat damals einen ganzen Container Kunst mitgenommen nach Singapur, aber hat seitdem also auch, haben wir uns nicht mehr, haben wir ab und zu noch mal Mailkontakt, aber der muss die Kunst auch sehen. So. Und der hatte damals eine Künstlerin von uns, Nina Braun, unterstützt für eine Ausstellung, ich glaube das Jahr vorher, auch mit so einem monatlichen Betrag, und der hat den Katalog finanziert und er hat ihr garantiert Bilder abgenommen und auch die großen Arbeiten und so. Also das gibt es schon, weil das ist ja genau der Punkt, an dem, wo Künstler oft scheitern und nicht gesehen werden in nahezu jedem kreativen Beruf. Das ist natürlich einmal, dass du einfach irgendwie, gerade wenn du Künstler bist, was du auch gesagt hast, wenn du eigentlich nicht hundertprozentig arbeiten kannst als Künstler oder in dem Bereich arbeiten kannst, dann wird das auch einfach nicht gut. So, ich meine, guck mal, wie viele Jahre kämpft man eigentlich als Künstler auch damit, das zu finden, was du ja vorhin eingangs beschrieben hast, das zu finden, was man selber eigentlich machen möchte.
Absolut. Mhm.
Und wie will man das machen, wenn man jetzt dafür in einer Woche 12 bis 20 Arbeitsstunden Zeit hat, wenn man sonst irgendeinen doofen anderen Job hat? Ne?
Ja, ich glaube, es hat so zwei Effekte, weil auf der einen Seite, also sogar drei, glaube ich, auf der einen Seite ist das in der Wahrnehmung deiner Sammler, also kontraproduktiv, wenn du noch zur Buchhaltung gehst, whatever, ne? Also ist egal, was du da tust, aber ich glaube, das ist auch meine ganz, ganz klare Erfahrung, jemand, der sag ich mal, der bereit ist, für Kunst Geld auszugeben, der hat auch eine ganz klare Vorstellung von dem, was ein Künstler sein muss.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall nicht jemand, der noch nebenbei arbeitet.
Ja.
Und ich glaube auch, das ist auch wirklich wahnsinnig schwer. Also ich glaube, dass klar, ich meine, ich habe auch in Kneipen gearbeitet und Logo, ne? Musste mein Leben finanzieren, das ist doch völlig normal. Das ist auch, glaube ich, noch akzeptabel. Aber sobald du so einen serious Job hast, ja, so dann.
Ich glaube, so Taxifahrer oder Pizzabote oder Foodora heutzutage Fahrer, wie sie alle heißen.
Genau.
Das ist okay. Kneipe ist wahrscheinlich noch das Coolste, was man machen kann.
Kneipe ist noch so geht noch, weil dann bist du noch irgendwie nah an den Drogen und so dran.
Stimmt zumindest der Lifestyle. Ja. Aber das funktioniert nicht. Aber viele auf der anderen Seite, wie will man es denn machen? Heutzutage glauben natürlich auch, oder wahrscheinlich war das, ich glaube, heutzutage mehr als sonst glauben Leute auch, dass man mit sowas beruflich und finanziell durchkommt vielleicht. Ne? Also ich bin immer noch erstaunt, wenn ich mit Menschen darüber spreche, die sich überlegt haben, in der Kunst zu arbeiten. Und das geht ja nicht nur um als Künstler, es ist auch die ganzen Kunstwissenschaftlerinnen
und Kunstgeschichtler. Klar,
für die ist es ja wahnsinnig schwer, Jobs zu finden.
Absolut. Obwohl, das finde ich witzig, dass du das gerade ansprichst, weil in meinem näheren Bekanntenkreis ändert sich das gerade wieder, dass die Leute sagen, sie entscheiden sich bewusst dafür, zum Beispiel Kunsthistorie oder Kunstgeschichte zu studieren, wohlwissend, dass das jetzt nicht der leichteste Job ist, wo man Berge von Kohle verdient. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass diese Entwicklung dahin von jüngeren Menschen wieder ist, dass sie sagen, ich entscheide mich bewusst gegen Kohle, sage ich jetzt mal pauschal, aber für was richtig inhaltsschweres, so. Und das finde ich wieder extrem positiv und mutig vor allen Dingen. damals, als ich 20 war, also vor 30 Jahren oder so, da war die Zeit eine andere.
Klar.
Also da war das irgendwie so, da wolltest du so ein bisschen raus aus dieser sozialen Armut, sage ich mal. Mhm. Also, ich finde es sehr, 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 sehr krass und sehr, sehr cool, dass junge Menschen sich wieder bewusst für Kunst entscheiden und Kunstgeschichte.
Ja, obwohl es, wie gesagt, das ist tatsächlich, also von den Berufsaussichten wüsste ich jetzt auch nicht großartig, was sich da ändern soll. Wir sind mit der Kunst ja in einem Bereich, wo zwar Geld verdient und umgesetzt wird, aber in so einem ganz oberen, marginalen Bereich. Und dann gibt es halt, sag ich mal, so Mid-Level-Galerien wie ich und so Mid-Level-Gallery-Künstler wie mich oder mit denen wir hier zusammenarbeiten. Mhm. Da kommt man über die Runden, da gibt's auch mal ein gutes oder mal ein schlechtes, ja, aber es wird niemals eine Sicherheit geben. So. Und die hast du, also, gerade wenn du dir anguckst, wie wenige Jobs es gibt für diesen ganzen, ich denke mal so, dieses Kunstumfeld, wie gesagt, Kunstgeschichte, mhm. Kunstwissenschaften oder sowas, da möchten junge Menschen gerne irgendwo in der Kuration arbeiten und irgendwie Ausstellungen machen, aber da wir in einem Zeitalter der brutalen Übersättigung leben, kriegt man das vielleicht nicht mehr, das vielleicht mit, dann hast du vielleicht einen Job und keiner kriegt mit. Ne? Ja. So. Aber trotzdem, klar, das ist natürlich immer ein Bereich, in dem muss man sich halt von vornherein klar sein, dass man da nicht unbedingt große Sprünge machen muss. Es gibt aber auch immer Gegenbeispiele. Also das ist halt auch harte Arbeit und die richtigen Leute kennen.
Absolut.
Und,
ne, absolut.
Ich
glaube, das ist aber, weißt du, das ist ja total ähnlich wie überall. Weißt du, ja. Wenn du einen Fußball spielst oder so, dann gibt es Zehntausende, die können kicken, die können Ball nach vorne schleppen. Mhm. Aber es gibt halt nur diesen einen, der das irgendwie auch hintenrum macht. Oder wie das, weißt du, was ich meine?
Ja, der, also genau.
Diesen einen Besonderen. Und das ist in der Kunst auch nicht anders. Also Ich meine, warum soll das da anders sein? Wir haben beide ihn nicht erlebt. Du bist jetzt weitergekommen, wie ich es bin. Aber es ist immer das Gleiche. Und dazu möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mich auch wirklich geprägt hat und tatsächlich auch so ein bisschen fürs Leben. Und die war die, wie da mein damaliger Prof die Leute ausgewählt hat, die dann bei ihm studieren durften. Und das war nämlich folgendermaßen, das war so, dass du kommst mit deiner Mappe hin, es gab da so eine Begabtenprüfung, du brauchtest ja kein Abitur, ich habe kein Abitur, und um da zu studieren. Ja. Und diese Begabten oder die Leute, die meinten, dass sie begabt wären, haben ihre Mappen präsentiert. Mhm.
Gemeinsam, ne?
Gemeinsam, ja, genau. Nacheinander vor dem Prof. Mhm. So. Mhm. Und der hat jeder, der seine Mappe präsentierte, hat er zusammen geschrien, hat gesagt, was ist denn das? Also wirklich, ne? Niedergemacht.
Ja, so. Genau so kenne ich es auch, ja.
Und du hast immer gedacht, boah, Alter, irgendwie scheiße. Ja. Ich dachte, ich bin der Riesenkünstler und bist nach Hause, wie ein begossener Dackel nach Hause gewackelt. Mhm. So, ne?
Einmal öffentlich vorgeführt,
richtig irgendwie auf die Schnauze gekriegt und hast gedacht, boah, Alter, was ist das für eine Kacke hier? Und die Leute, die aufgestanden sind, haben gesagt irgendwie, F dich, ja, ich komme da wieder hin. Mhm. Die hat er auch nochmal angeschissen. Und zwar richtig. Mhm. Ich kann nichts begriffen, Idiot, bla bla bla. Und dann kamst du ein drittes Mal hin, vielleicht. Mhm. Von den 10 Leuten waren das aber nur noch 2. Mhm. Da war der eine auch nochmal ausgewählt oder angeschissen und der kam und dann blieb einer übrig. Ja. Und das war das Prinzip. Und was lernst du daraus? Du lernst daraus, du wärst, und das ist ja ein ganz simples Beispiel, du kriegst im Leben und in der Kunst insbesondere, kriegst du auf die Schnauze. Mhm. Bleibst du liegen, hast du verloren. Und so sortiert der Prof in der allerersten Prüfung deines ja schon Erwachsenenlebens, ne, bist ja schon irgendwie out of school, so.
Ja.
Sortiert das schon mal aus und hilft aber damit den Leuten zu sagen, okay, diesen ganzen Stress, diese keine Kohle, diese keine Anerkennung, das Durchschleppen, ja, das ist vielen Leuten erspart geblieben. Mhm. Und das ist gut.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, dass es ja auch nicht nur um das Finanzielle geht, also auch die Anerkennung, ne? Die kriegt ja auch kaum ein Künstler, kriegt die Anerkennung, die man vielleicht verdient hätte oder sich selber auch mal erwünscht. Das ist natürlich auch immer ein Job, wo man. Also ich kenne das ja auch so Unterhaltung mit vielen anderen Künstlern. Ich muss sagen, nach meiner aktuellen Ausstellung war das tatsächlich nicht so, aber sonst ist es immer so. Und Yvonne, meine Frau, fürchtet immer Vernissagen von mir den nächsten Morgen. Das ist immer egal, ob das erfolgreich war oder viele Leute da waren. Das war, es ist immer so ein Comedown wie nach einem ganz schlechten Trip. Mhm. Du denkst nicht über das nach, was Positives passiert ist, sondern über die Leute, die nicht da waren und was du vielleicht aufgeschnappt hast. Und das heißt, du bist da natürlich auch irgendwie, hast du so eine ganz, du öffnest dich und und kriegst nicht unbedingt das zurück, was du bekommst. Ich meine, ich habe inzwischen ein wahnsinnig dickes Fell. Mir kann eigentlich keiner mehr. Ich mache das zu lange dafür und ich weiß, dass es da draußen eben auch genug Arschlöcher gibt, die einem das nicht gönnen oder was auch immer, was man da macht. Ja. Missgunst ist ja auch ein ganz, ganz schönes, großes Thema. Ja. Drückt sich im Idealfall darin aus, dass die Leute gar nicht erst zur Ausstellung kommen, aber wenn sie dann da sind und dann schlecht drüber reden, das ist ja auch irgendwie, ja, das gibt's auch.
Okay.
Also jetzt nicht nur bei mich jetzt, sondern auch über andere Künstler. Und das ist ja so bei mir so ein bisschen, also zum einen ist es ein großer Nachteil, Galerie und Kunst selber zu machen, zu verbinden. Es ist unglaublich schwierig, da überhaupt reinzukommen. Ne? Mhm. So, das Business ist dein eigenes Ding und wenn man das gut kann und gut hinkriegt, den im Korber gibt es seit 16 Jahren, ich denke, das habe ich ganz vernünftig gemacht. Aber selbst ich habe ja Schwierigkeiten als Künstler, der seine Kunst im Laufe der Zeit fast alle komplett immer auch verkauft und unglaublich erfolgreich ist und viele Publikationen hatte und sowas alles. Habe ja Schwierigkeiten, in andere Galerien reinzukommen. So,
klar. Ne?
Macht das nicht leichter und nicht einfacher. Und da gibt es auch genug Leute, die einen dabei irgendwie auch ein bisschen scheitern sehen wollen. Aber der Vorteil, den man da drin hat, zum Beispiel, ist, dass ich natürlich aus beiden Seiten auch viel höre. Also bei mir heulen sich Künstler über Galeristen aus und bei mir heulen sich Galeristen über die Künstler aus. Und Sammler heulen sich über den aus, über den sie gerade heulen wollen. So. Und dadurch weiß ich halt natürlich auch sehr viel, wieso die Stimmungen da sind. Ne? So, der einzige Zugang, den ich mehr oder weniger gar nicht habe, dadurch ist zu den Hochschulen, weil die sich immer noch ein bisschen abschotten vom Markt und immer noch, was prinzipiell auch in Ordnung ist. Da soll es auch noch nicht um den Markt gehen eigentlich. Also um den Kunstmarkt gehen. Klar, sollen die Leute Geld verdienen, aber die sollen sich noch nicht Gedanken darüber machen, wo sie ausstellen und wie viel Geld sie damit verdienen irgendwann. Aber das stimmt, Anerkennung ist ein ganz, ganz fragiles Konstrukt. So.
Ja, absolut. Und gerade das ist auch so ein Punkt, wo der natürlich gerade bei jungen Künstlern extrem schwer ist. Ne? Mhm. Weil du wirst, sagt es ja auch irgendwie, du wirst immer mit Dingen verglichen, die es schon gab.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Phänomen in der Kunst, zumindest in der bildenden Kunst. Es gibt das nicht bei Musik. Mhm. Da hast du ein Repertoire und du hast ja deine Wurzeln. Ja. Alle greifen auf die gleichen Wurzeln zu. Mhm. Und da ist es total in Ordnung, dass du das weiterentwickelst oder veränderst oder benutzt, ja. Außer in der Kunst. Da darfst du es nicht. Weil du immer gesagt bekommst, ja, das hat ja der schon so gemacht. Das haben wir damals schon so gesehen. Oder ja, die Farbkomposition ist, das haben andere ganz anders gemacht und besser gemacht. Also das ist ein echtes Problem, finde ich. Und daher ist es ja auch so spannend, dass jeder Künstler auch nach seinem eigenen Duktus sucht. Mhm. Was er in seinem Werk sozusagen, was ist einzigartig in seinem Werk. Und das ist natürlich nicht so einfach zu finden.
Ja.
Sondern selbst wenn du glaubst, du hast diesen einmaligen Strich oder was auch immer gefunden, dann wird immer so ein Klugscheißer kommen und sagen, ja, aber es hat er vor 100 Jahren schon der ganz anders gemacht oder viel besser gemacht. So. Ja. Und Ich hab da auch noch immer noch so ein Bild, wo wir über Anerkennung sprechen, was es auch schwierig macht. Ich weiß nicht, du hast mehr Erfahrung, was du Sammler von deinen Werken angeht, aber auch da ist es irgendwie so, ich weiß es auch nicht vergessen, im Mittelweg, gibt's ja heute immer noch in Hamburg, war ein Sammler von mir, der ein Bild gekauft hat, so ein bisschen so mein damaliges Zentralbild, oder wie sagt man so, war so ein wichtiges Ding, so, ja. Und
Meisterwerk,
ja.
Naja, nee, gibt es bestimmt Begriffe.
Das sollte signiert werden, weil ich habe meine Sachen immer auf der Rückseite signiert, weil das nicht signiert war. Und er bat mich, zu sich nach Hause zu kommen.
Das vorne drauf zu signieren?
Das oder? Vorne oder hinten drauf.
Achso, das war noch gar nicht signiert?
Das war noch gar nicht signiert.
Ah, okay.
Und klar, habe ich ein Logo gemacht und dann hing das Bild schon an der Wand. Und ich hab immer sehr großformatige Bilder gemacht. Also du hast ja von mir ein kleines gekriegt, aber ich habe auch sehr große gemalt. So. Ja. 1,80 mal 1,50 war irgendwie so für die Art, wie ich gemalt habe.
Schinken, richtig. Wie man so sagt.
Schinken. Riesiges Ding. Und das Bild hing also. Und so eine Monster 300 Quadratmeter Wohnung, bla, ganz, also Riesending. So. Und ich ging also auf dieses Bild zu und auf einmal schrie er, Achtung, nicht auf den Teppich treten. Ich sag, wie, was, nicht auf den Teppich treten? Da war es irgendwie so ein Designer-Teppich, keine Ahnung, so, weißt du. Und die Couch war irgendwie auch 15 Mille oder so. Und ich dachte, nee, das sind nicht die Menschen, für die du da eigentlich arbeitest. wollte. Ja? Und das sind so, ich weiß nicht, das ist natürlich, weiß ich, auf der einen Seite komisch, das zu sagen, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, extrem wichtig als Künstler, dass du das Gefühl hast, wir sind ja beim Thema Anerkennung, wenn jemand ein zentrales Bild von dir kauft, dann ist das oft so, dass es über den Sofa hängt. Das ist auch nicht das Problem. Aber jemand muss eintauchen können in das, was du da abgibst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nützt dir die Kohle auch nichts. Weil du möchtest dich ja als Künstler inhaltlich damit auseinandersetzen, dass jemand, der das kauft, auch versteht, was er da kauft. Und das ist oft nicht gegeben. Und das finde ich schwer auch auf Dauer.
Ja, ich glaube, das ist noch gegeben in so einem, also ich möchte mal behaupten, dass also zumindest der größte Teil der Arbeiten, die wir hier verkaufen oder die ich von mir verkauft habe, dass die von Leuten gekauft worden sind, die diese Bilder unbedingt haben wollen und allein für diese wissenschaftliche haben wollen und auch schon verdient haben.
So. Ja, das ist auch okay.
Aber ich glaube, das ist so ein Bereich, wenn dann hat man in dir wahrscheinlich auch so ein bisschen das nächste große Ding gesehen. Ne? Also wenn du dann Mäzen hattest oder sowas, wo dann die Leute bei vielen Leuten, die sich an den Kopf da auch mal einschaltet, ich kaufe ja auch eine Wertanlage.
Natürlich.
Und das muss man natürlich immer von vornherein erstmal prinzipiell sollte man das ausschließen, man sollte deswegen kein Bild kaufen. Kann natürlich sein, dass man da Glück mit hat, aber das ist nun mal...
Sehr ungewöhnlich wäre
das. Ja, sehr unwahrscheinlich. Also du kannst daran kapitalisieren, da musst du ein bisschen höher einsteigen.
Ja, absolut. Werten,
ne?
Ja,
das absolut. Geht natürlich schon, aber dann da brauchst du auch jede Menge Kohle für, um da überhaupt mitspielen zu können.
So. Ja, das Geile daran ist, dass man in dieser Zeit und lass uns mal die Namen rausnehmen. Du hast ja immer so zwei Menschenarten, die die Kunst sammeln. Das eine ist, sind die Menschen, die glauben, sie machen damit, können damit mehr Kohle machen, die sie eh schon haben. So, das sind, und das ist das, was du sagst. Das funktioniert ja auch. Im High Level funktioniert das ja auch.
Ja.
Wenn du eine 500.000 für ein Bild ausgibst, kannst du sicher sein, das wird auf jeden Fall nicht weniger wert sein in 10 Jahren. Das ist der Geist dieser Kohle, wo du denkst, der Dübel schiebt immer auf großen Haufen. So, das, weißt du, so, das ist der Punkt. Das ist ja auch ein bisschen gemein, ne?
Ja,
das klar, ist ja auch irgendwie ein bisschen gemein, die ganze Nummer. Es ist ja seit Jahrhunderten das Gleiche, so. Also, im Grunde drei. Du hast diese ganz Reichen, die sowieso nichts falsch machen können, weil sie eh nur ganz oben einsteigen. Dann hast du diesen Mittelbau, wo das sind vielleicht so ein bisschen die Goldgräber, die sagen, okay, ich gebe mal 15 Mille aus, tut mir nicht richtig weh, wenn das nicht funktioniert. Aber wäre natürlich geil, wenn es funktioniert, so. Und dann hast du die Leute, die sich wirklich, wirklich für Kunst interessieren. So. Und das sind die Leute, die wirklich hart für ihr Geld arbeiten müssen. So. Und das sind die Leute auch, die sich damit intellektuell auseinandersetzen. Und das sind die eigentlich interessanten Menschen.
Mhm.
So. Für einen Künstler.
Ja.
So. Und davon gibt's aber nicht so viel.
Nee, es gibt überhaupt sehr wenige davon,
ja. Und das ist eben, und das macht einen traurig. Und also für mich war es ein wirkliches, echtes Problem damals, dass ich, also nicht diese Nummer, ich bin unverstanden. Gar nicht, ne? Sondern einfach dieser Austausch.
Ja.
Weißt du, und das ist natürlich für einen jungen Maler wahnsinnig wichtig.
Ja.
Wahnsinnig wichtig. Weil das auch, glaube ich, für deine Entwicklung wahnsinnig wichtig ist. So, und wenn man den nicht oder nur ungenügend bekommt, dann ist das, glaube ich, auch sehr frustrierend.
Ja. Ja, also das ist alles nachvollziehbar. Wir haben uns ja da auch noch nicht drüber unterhalten, aber ich finde diese Konsequenz auch eigentlich sehr bemerkenswert von dir, das damals dann so zu entscheiden. Du bist ja der Kunst auch immer noch treu geblieben, weil du bist ja einer dieser Sammler, die sich die Kunst kaufen, die sie interessieren und wirklich interessiert. Ne? So wie sieht denn deine Sammlung eigentlich so aus? Kannst du die beschreiben oder?
Viel auf Hamburg begrenzt, viele Hamburger Künstler, die ich auch...
Du bist gebürtig aus Hamburg, ne?
Horn. Ich bin gebürtig, born in Horn.
Born in Horn, ja, stimmt.
Heute sagt man ja Beverly Horn. Und bin auch relativ spät überhaupt zur Kunst gekommen tatsächlich.
Ja.
Und also die Sammlung ist tatsächlich über die Hamburger, mehr oder weniger Hamburger Galerien. Ich heiße, es gibt auch internationale Künstler, die ich habe, zu denen ich aber keinen persönlichen Bezug habe. Die ich zum Beispiel mit einem Freund habe ich mal zwei Bilder in Paris gekauft, die uns beide quasi gehören, die wir immer austauschen, wandern sozusagen hoch. Und aber es ist schon, und das sind meine Wurzeln schon, viel, also viele Hamburger Künstler, die ich sammle. Und auch die viele von dir auch betreut werden und wurden. Zum Beispiel Till Gerhardt, der, wo man heute sagen würde, Glück gehabt, dass der jetzt irgendwie ganz gut nach vorne gekommen ist.
Ja. Ne?
Aber ganz viele Sachen von 4000 oder von Silky heißt sie,
Silky.
Auch ganz, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch arbeitet, aber also wirklich, sag mal, von 1 Euro bis zu
der Wert ist unerheblich, Euro. Der Wert
ist egal, ne?
Für dich, ne?
So, ja. Und ich habe so viele Bilder, dass ich auch wechseln kann und es auch tue. Meine Wohnung immer, je nachdem, wie Stimmung oder Bock drauf habe, irgendwie ausrichte. Aber da ich sowieso so ein bisschen so ein Jäger und Sammler bin, habe ich auch ganz viele andere Dinge, mit denen, wo ich die immer kombiniere, so, ja. Und merke aber auch, und das ist das Geile, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mehr Menschen Zugang zu Kunst bekommen. Mhm. Und sich dann auch dran erfreuen, wenn sie bei mir sagen, boah, wer ist das denn? Oder ich habe ein paar coole Skulpturen von Multiple Box gekauft, von Sigi und so, weißt du, so groß, 1,5 Meter große Holzskulpturen, die ich extrem gut finde. Und
Ja, aber das ist natürlich auch, also dieses, das finde ich ganz wichtig, dass wenn du selber Kunst sammelst, dass du eben damit wirst du zu einem wahnsinnig wichtigen Multiplikator für den Künstler oder auch für die Galerie, weil du natürlich in deinem persönlichen Umfeld das einfach auch beeinflussen kannst. Ja. Es ist oft, habe ich immer noch das Gefühl, so ein bisschen, dass das Thema da, dass man da nicht so unbedingt drüber spricht, aber ich mag zum Beispiel deinen Ansatz, wenn du ein Bild hier kaufst, dass du dann auch hingehst und das auf Facebook und in den sozialen Medien einfach postest und sagst, guck mal, neues Teil der Sammlung, übrigens die Ausstellung läuft noch, ihr könnt selber was kaufen.
Ja, absolut.
Das ist ja so ein Ansatz, den also wenn, das geht mir auch so, wenn ich irgendwo bin in einer Ausstellung und mir gefällt was richtig, richtig gut und es passt jetzt irgendwie auch in den Geldbeutel, dann habe ich ganz große Schwierigkeiten, da wieder rückwärts rauszugehen. Muss ich eigentlich sagen, ich gehe jetzt auch, bevor ich noch 2 Bier getrunken habe und dann vielleicht noch mehr in die Stimmung komme. Ja. Das ist letzte Woche Samstag ganz ungeplant passiert und das ist total schön.
Ja,
das heißt, also ich freue mich da total drüber. Dieses Erlebnis und diese Erfahrung, das zu machen, also nicht nur zu verkaufen, auch zu kaufen. Ich war auf der Ausstellung nur, weil ich hier die Galerie noch sauber gemacht habe von unserem Event am Abend vorher und bei Gutberg eine Eröffnung war von dem Uwe Lewitzki, den ich sehr schätze und den ich wahnsinnig witzig finde. Und dann bin ich da nur kurz auf dem Sprung vorbei. Und ich bin nicht losgekommen, bevor ich nicht dann doch irgendwann gesagt habe, das möchte ich jetzt aber doch haben.
Mhm.
5 Minuten früher gegangen.
Hättest du nicht gekauft.
Ja, hätte ich Geld gespart. Aber dafür habe ich das Bild jetzt. Also ich weiß auch schon, wo es hinkommt. So. Und das sind alles so Sachen, wenn man dieses Erlebnis auch Kunst zu kaufen und dann damit zu leben, das muss man den Leuten irgendwie versuchen nahezubringen.
Ich finde das so schön. Ich finde das so toll. Und das, ehrlich, es macht mich auch ein Stück weit stolz. Mhm. Und ich finde das geil, dass ich mit der Kohle, die ich heute über andere Dinge verdiene, auf der einen Seite Menschen oder Künstlern das Gefühl gebe, okay, es lohnt sich zu arbeiten, es lohnt sich weiterzumachen. So, weißt du, also da ist jemand, der das irgendwie antizipieren kann. Und es macht mich auch stolz, das zu zeigen und darüber zu diskutieren. Und irgendwie, wenn zum Beispiel bei dir, also finde ich jetzt 2, 3 Sachen von dir auch habe, wenn ich die sehe, sind natürlich bei mir, hängen bei mir logischerweise in der Wohnung. Und jemand fragt danach, ja, dann ist es auch cool zu sagen, ey, das ist ein Buddy von mir und irgendwie, wenn du Bock hast, dann können wir mal gemeinsam in die Galerie gehen oder wie auch immer. Aber der größte Treiber für mich ist, dass ich mich erstens heute nach wie vor natürlich ganz stark auch mit Kunst auseinandersetze und es auch unfassbar wichtig finde, auch in der Agentur oder wo auch immer, wo der Kram hängt, das zu reflektieren und auch so ein Stück weit damit Stil zu entwickeln oder einfach eine Aussage, auch für mich eine Aussage zu haben. Aber das ist das Leben. Also ich finde nichts schlimmer, wenn Menschen so visuell arm sind. Ja, das ist dann für mich, für dich wahrscheinlich auch, als jemand, der visuell existiert, ist das einfach unfassbar wichtig zu erfahren, selbst wenn das nur Bilder ist oder selbst wenn das nur das hat ja vielleicht erstmal nichts mit den Menschen selber zu tun, aber du siehst ja schon, was das, in welchem Surrounding bist du da.
Ja, ja, das ist ja oft auch so eine Schwelle, die da unglaublich schwer ist, für andere Menschen zu überschreiten. Also ja. diese Angst, ich verstehe nichts von Kunst, was gibt es da zu verstehen?
Ja.
Also klar gibt es eine Menge zu verstehen, aber das ist ja keine Vorbedingung dafür.
Ne? Überhaupt nicht. Und das ist, na klar, wenn man, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn du keinen Bezug dazu hast. Mhm. Ne? Oder wenn die Leute sagen, das hätte ja auch ein Apfel malen können. Das haben wir auch schon tausendmal geführt. Ne? So, ja. Irgendwie, dann ist das völlig in Ordnung. Aber es ist eben einfach unheimlich schön, dass man, und ich erfreue mich wirklich jeden Tag, wenn ich aufstehe an den Dingen, dass ich mir das leisten darf. Ja. Und damit auch vielleicht ein Stück weit jemanden Sinn gebe.
Ja. Ja. Also aber wie gesagt, mal abgesehen von der rein finanziellen Unterstützung, finde ich dieses Element da als Multiplikator und Fürsprecher von Sachen aufzutreten. Das ist ja auch, ich meine, Leute schauen ja auch auf das, was du machst, vielleicht, und sagen, Mensch, wenn der Pedro das macht, dann hat das auch was. Ne? Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn der Pedro das macht, will ich das auf gar keinen Fall machen.
Ja, absolut.
Das ist
ja, natürlich.
Das ist ja auch in Ordnung. Aber ja, das Sammeln ist nicht nur eine Frage vom Geldbeutel, so finde ich. Ja. Also wie gesagt, man kann auch günstige Kunst kaufen, die gibt es eigentlich mehr als teure Kunst sogar. Ja. Und es gibt natürlich auch viele verschiedene, auch in der Kunst, auch das war auch so ein Thema, wo in Deutschland weniger drüber gesprochen wird. Es gibt auch verschiedene Finanzierungsmodelle für Kunst. Es gibt so ein Finanzierungsmodell, kommt aus Australien, es gibt nur in Australien und USA aus rechtlichen Gründen, wo quasi du als Kunde in der Galerie ein Bild kaufst. Dann schließt du mit dem Galeristen einen Vertrag ab über diese Finanzierungsplattform hinaus. Die nehmen 10% vom Verkaufswert vom Galeristen weg. Das heißt, der hätte es, wie als er das mit 10% verkaufte. Mhm. Der Künstler kriegt sofort sein Geld und der Galerist bekommt sofort sein Geld und der Kunde zahlt es dann im Zeitraum über das Jahr oder so.
Ach, in Raten
ab. Ja, so, das ist total unkompliziert, unglaublich schlüssig und unglaublich logisch.
Wie heißt das?
Art Money.
Art Money.
Gibt es aber in Deutschland nicht. Aus rechtlichen Gründen. Gibt es halt nur in den USA und in Australien. Vielleicht gibt es in England, aber da macht es ja auch keinen Sinn.
Warum darf es hier nicht gemacht werden?
Das weiß ich nicht genau. Das, das hat was mit unserem Steuerrecht oder so zu tun. Oder die Banken wollen es nicht. Mhm. Weil im Prinzip ist es ja wie eine Bank. So. Mhm. Aber du bist dann halt, wie gesagt, Künstler, Sammler. Ich habe heute mal ein bisschen auch über dich recherchiert und mal abgesehen davon, dass ich dich gut kenne und dich auch gut beschreiben kann. Ja, man findet über dich halt Dinge im Internet, ne? Das so ist. Du gehst ja auch so oft mit um. So, das ist ja auch, das ist aber auch dein Beruf, da kommen wir gleich dazu. Du bist dann vom Künstler weggegangen und hast angefangen, Geld zu verdienen. Du hattest damals eine brillante Idee, die nannte sich diese freien Postkarten, Edgar. Mhm. Das war dein Baby. Kam das auch so ein bisschen auch aus der Kunst heraus, dass du weiterhin irgendwie dieses visuelle Element haben wolltest? Oder hast du da einfach, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, was die Welt noch nicht hat, aber unbedingt braucht, sind freie Postkarten. Weil das ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Idee, sag ich mal. Absolut.
Ja, nee, also, weiß ich nicht. Also, es war nicht diese auf einmal aufstehen und du hast eine geile Idee, sondern ich habe ja auch dann viel in Kneipen gearbeitet. Ja. Und das war mit Sicherheit so dann die Geburtsstunde so ein bisschen der wie sagt man, des Hostings, wo sowas stattfinden könnte, weil ich habe mich schon immer so ein bisschen ich bin schon jemand, der auch Geld braucht, um sich gut zu fühlen. Mhm. So, und deswegen habe ich überlegt, okay, Kunst aus den bekannten Gründen, das wird jetzt schwer. Mhm. Und bin dann auch so in eine intellektuelle Krise geraten, wo ich gedacht habe, irgendwie, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. So, du weißt, das passiert nicht von heute auf morgen. Damit geht man schwanger und dann irgendwann ist das da, dass du sagst, okay, gut, jetzt muss ich mich entscheiden. So, und habe ich es dann auch getan und dann kann ich dir nicht sagen, ob es jetzt nochmal ein Jahr oder zwei gedauert hat, um das rauszufinden. Und ich habe dann die Idee gehabt, weil ich zu der Zeit schon einige Leute kannte, die in der Werbung waren, was für mich oft Käufer waren, die aus der Werbung kamen.
Ja, stimmt. Ja, im Magenzubereich kommen viele und so Sammler und Kunden. Ja, ja.
Und mit denen trinkst du mal ein Bier oder auch zwei und laberst und so weiter. Und dann war das ist das halt immer so ein bisschen klarer geworden, als ich mich dafür interessiert habe, was denn das Problem der Kunden ist und so weiter und so fort. So, und da ging es immer um neues Ambiente, neue Umfelder und Zielgruppen und bla, den ganzen Kram. Ne? Und da ich natürlich noch stark Kunst identifiziert war, infiziert war und wie gesagt, ich kann dir diesen Ursprung, kann ich dir jetzt heute nicht mehr sagen. Wahrscheinlich war es dann irgendwann ganz betrunken in der Kneipe.
Ja, das.
Und das war es dann halt so. Und dann sind wir damit auch losgelaufen und war natürlich eine Megakatastrophe, weil niemand hat, weil du gerade sagst, Banken oder sowas hat dran geglaubt, dass man, wenn man irgendwas verschenkt, damit Geld verdienen könnte. Mhm. So ist auch irgendwie erstmal unsinnig. Ne?
Ja.
So.
Prinzip her ja schon.
Ja. Ja, und dann ging das, haben wir 2-3 Jahre dran geglaubt. Und das war sehr, sehr schwer und sehr, sehr steinig. Und dann hat es irgendwann funktioniert, weil wir ich glaube, 1 oder 2 Kunden gefunden haben, die zumindest mal an die Idee geglaubt haben. Mhm. Und wie es dann so ist, dann hat sich das weiterentwickelt und ja, so war das.
Dann ist das groß geworden und ja, dann gab es die, was ja eigentlich dann ganz gut ist, die Nachahmer und der Markt wurde immer genau größer und sowas.
Wurde immer größer und das hat sich dann so ein bisschen etabliert und dann kam ja die New Economy-Zeit.
Das stimmt, ja.
Dann hatten wir erstaunlicherweise, das kann man heute auch nicht mehr verstehen, aber damals war das eben so. Vielleicht ist das eine ganz gute Erklärung, weil das schwappte natürlich aus Amiland rüber und es gab da einen sehr großen Player, American Greetings, die ein halbes Jahr vor unserer Idee, also nicht, ein halbes Jahr vor der Jahrtausendwende, einen Börsengang gemacht haben. Mhm. Und die sind also mit mehreren Milliarden Dollar damals bewertet worden. Geil. Und das war unsere Benchmark. Mhm. So, und als alles, was irgendwie mit Internet zu tun hatte und irgendwie, wir hatten den großen Vorteil, wir waren halt schon 8 Jahre auf dem Markt, haben schon
92 ist das,
92, was das Gründe, ne? Genau. Und hatten schon, also haben Proof of Concept abgeliefert und das war zu der Zeit einfach völlig ungewöhnlich.
Ja, stimmt.
Ja? Und haben dann auch diesen Börsengang geplant und waren auch schon auf Roadshow mit dem, auf Aktionärs- oder Investorenfang. Mhm. War aber zu spät, weil da schon die ersten Dinge nicht gekommen sind. Also die erste Blase ist geplatzt.
Ja,
und das war ja dann ein mächtiger Falling Down sozusagen. Und dann haben sie den ganzen Markt einfach rasiert. So. Und wir hatten aber schon einige Millionen eingesammelt, also von Investoren, bevor wir den Börsengang gemacht haben. Das Geld haben wir natürlich ausgegeben.
Klar.
So, ja, war nicht mehr da.
Funding, ja. Ja, zu Recht, ja. Muss ja in Umlauf gebracht werden.
Genau. Und das war natürlich dann weniger witzig im Nachgang, ne, weil die Investoren natürlich dann irgendwie nicht mehr so viel Spaß hatten. Mhm. Und dann war so ein bisschen auch die Zeit der Entrepreneure, wie man heute sagt, vorbei. Und sie haben uns dann auch alle ausgetauscht gegen Controller oder anderen Art von Menschen. Mhm. Und dann war ich raus aus der Nummer.
Okay.
So. Aber ich freue mich und die Firma hat sich super entwickelt tatsächlich, ist jetzt nochmal wieder verkauft worden an einem sehr, sehr großen.
Wärst du gerne dabei geblieben? Oder ich meine letzten Endes?
Ich war 10 Jahre, ich glaube ich war sogar 15 ja. Jahre, bis 2007, also 15 Jahre immerhin, ja, habe ich die Firma geleitet. Mit dann zu späteren Zeitpunkt waren wir 2 Vorstände da, Stefan Wasmuth, herzlichen Grüße an dieser Stelle. Und also du gehst ja nie, das wäre gelogen zu sagen, es hat mich nicht berührt. Es hat mich sehr berührt, aber es war im Nachhinein der richtige Schritt.
Ja. Und dann bist du von da direkt ins Agenturgeschäft eingestiegen oder hast du erstmal Luft geholt? Und
ich bin tatsächlich gleich, 3-4 Monate später eingestiegen, was ein bisschen glücklicher Zufall war, weil wiederum ein anderer Freund von mir suchte eine Agentur, der diesen ganzen Social-Media-Kram für ihn machen würde. Und da ich ja, also eigentlich war Edgar so ein bisschen auch im Social-Media-Bereich einer der, damals hieß das natürlich nicht Social Media, ja, sondern in, keine Ahnung, Ambient Media vielleicht. Ja. Ne? Kannte ich ihn auch schon als Kunde von Edgar damals. Und er hat mir vertraut, das Packen, also diese Aufgabe zu stemmen, seine Firma sozusagen im digitalen Bereich zu betreuen. Und das haben wir dann auch getan. Und dann ist Bebop quasi geboren worden.
Ja.
So. Und das war aber auch wieder geil, weil zu der Zeit war das eben so Social Media, was wir heute ja hoch und runter leben und kennen, gab es eben auch nur in den wirklichen Anfängen. Mhm. So, und Das war auch eine super coole Zeit, weil dann, weißt du, dann war ich ja schon irgendwie, weiß ich, Mitte der 40er, so war ein gestandener,
ne, in Anführungszeichen. Ja, Erfahrung kann schön sein, ja.
So, mhm. Ist dann irgendwie auch ganz geil, mhm, dass ja, man nicht mehr immer nur so der Idiot ist, der da rumläuft, ja. Und dann haben wir 10 gute Jahre gehabt mit Bibor, mhm, mit Sven. Mhm. Grüße an Sven Wiesner. Mhm. Genau. Und jetzt haben wir auch wieder verkauft. Mhm. Jetzt habe ich ja vielleicht mal irgendwann bald mal Zeit, wieder Kunst zu machen.
Ja, aber das ist natürlich, das klingt alles immer so einfach, aber es ist natürlich alles unglaublich viel harte Arbeit. Und wenn du irgendwie von deinem Abgang bei einer Idee, bei Edgar, einem Baby, was du selber mit auf die Welt gebracht hast, erzählst, dann klingt das zwar auch immer so, oh, hat bestimmt auch viel Kohle mitgenommen, aber ja gut, er hat auch viel dagelassen, ne? Und viel Absolut. Geht dabei auch. Ja. Also man kriegt auch eine Menge Narben mit, je älter man wird. In deinem Fall überdeckst du die alle mit Tattoos inzwischen, aber.
Tito.
Ja. Ich glaube, ich habe aufgehört. Ich habe immer gesagt, mit 50 höre ich auf, weil ich das ja auch schon so lange mache.
Aber mit Tätowieren oder mit dem Arbeiten?
Mit dem Arbeiten, das wäre geil. Nee, ja. Arbeiten, nee, ach, das, wenn das Gespräch darauf kommt, dann habe ich ja, meine Altersvorsorge sieht ja so aus, ich muss weiterhin körperlich fit genug sein, um Bilder zu machen und hoffe einfach, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo das der Fall ist, dass mein Markt einfacher geworden ist. Ne? Okay. Wo meine Sammler nicht vielleicht alle vor mir sterben oder irgendwann keinen Bock mehr haben oder wie es in vielen anderen Dingen auch so ist, dass ich das Next Big Thing irgendwie suchen oder jüngere Leute suchen. Aber das, gut, ich habe den Weg gewählt, weil ich davor keine Angst habe. Das ist halt auch so ein Punkt, um so einen Lebenslauf wie dein zu machen. Da gehört natürlich auch immer eine Portion Mut dazu und auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht alle geil finden oder die auch wehtun oder so. Ne? So. Ja, so wie ich habe zu deiner Beschreibung, es gab irgendwie ein Interview zusammen mit dir und dem Dirk Kedrowitsch und da steht drunter, sie sehen eher aus wie Motorradhändler als Agenturchef. Ich finde das Motorradhändler ja ein bisschen abwertend, weil so Autoverkäufer ist natürlich.
Ja,
das kann man auch charmanter ausdrücken. Ja, also man hätte den Vergleich mit irgendwas also Rock'n'Roll oder Autofahren oder sowas. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass man einfach so lebt und sich so gibt, wie man halt auch tatsächlich ist als Typ. Das ist natürlich auch nichts, was einem mitgegeben wird. Ich meine, zumindest wenn man aus unserer Generation kommt, dann also meine erste Tätowierung mit 21 war sehr, sehr heftig und super klein. Heutzutage ist ja, wie gesagt, das haben wir auch öfter, das erste, was tätowiert wird mit Anfang 20, sind die Hände und der Hals.
Ja, genau.
Ich habe auch ein schönes Bild von dir und Sven über uns gefunden, vor ein paar Jahren, als ihr es angefangen habt. Sieht Sven auch noch eine Menge braver aus.
Ja.
Aber so ist das halt, ne? Man verändert sich und man schreibt ja auch eine Geschichte irgendwie mit. Ich habe noch ein schönes Zitat im Abendblatt gefunden, warte mal, zu Edgar, das wollte ich tatsächlich mal vorlesen. Nicht nur beruflich, auch privat, schreibt Annika, gerne Postkarten. Zitat: Es ist viel schöner und persönlicher, eine Postkarte zu bekommen, als eine SMS oder E-Mail. Schreibst du denn heute auch noch Postkarten oder ist mehr das Smartphone ist das?
Nee, tatsächlich. Also ich meine, das hat wirklich nichts mit Edgar zu tun.
Also das war jetzt 2007 oder so, und das ist schon eine Weile her.
Ja. Ich weiß, kann mir schon vorstellen, aber ich meine, da sind wir vielleicht, also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es natürlich jetzt gar keine Erwähnung wert, aber ich mag das trotzdem noch. Und ich bin auch ein Typ, ich fotografiere zum Beispiel unheimlich viel.
Okay.
Und drucke auch ganz viel aus und habe ganz viele
mit Sachen. Mit dem Smartphone oder mit einer richtigen Kamera?
Okay. Mit dem Smartphone. Okay, ja. Aber Dinge, die ich besonders gelungen finde, drucke ich mir auch klassisch nochmal old-fashioned-mäßig aus und hängen sie mir in die Wand.
Ja.
So. Das finde ich auch. Das finde ich irgendwie auch cool. Und es gibt auch Dinge, die kannst du ja nicht wiederholen, die kannst du ja nicht reproduzieren.
Ja, das stimmt.
So. Und wenn das ein Moment ist, der eine besondere Bedeutung hat, ja, dann, und du hast das irgendwie vielleicht sogar irgendwie gerade fotografiert, dann ist das für mich wahnsinnig wichtig, das irgendwie auch nochmal in haptischer Form zu haben. Mhm. Und, witzigerweise, kleine Anekdote, meine Mutter rief mich gerade an, dass sie gestern, also was ist das, heute 17. Januar, 16. Januar, die Weihnachtskarte von mir bekommen hätte. Und ich habe gesagt, wie kann das sein? Wie lange braucht in Deutschland hier eine Weihnachtskarte? Ja? Mhm. Also, aber hat 3 Wochen gedauert, also innerhalb Hamburgs. Ne? Das fand ich jetzt irgendwie ganz witzig.
Wir sind das nicht mehr gewohnt zu warten. Also nee, heute bestellen, morgen da, am besten noch am gleichen Abend.
So, ich meine, das ist schon krass.
Ja, das ist crazy.
Und, aber eine geschriebene Karte, die eine besondere Bedeutung hat, sammle ich heute immer noch.
Mhm. Ja, Postkarten sind eigentlich ein schönes Medium, das stimmt. Aber das bringt mir auch so ein anderes Thema. Jetzt habe ich ja nochmal einen Fachmann hier, das von den ganzen Anfängen her bis heute mitbekommen hat, wenn wir wieder zurückkommen auf unser Thema Kunst und dann halt das Social Media da reinbringen. Das ist ja heutzutage, ich habe gerade eine Konversation laufen mit Jonathan Levine von der Jonathan Levine Gallery in New York. Dass ich mache diesen Podcast ja eine Woche auf Deutsch, eine Woche auf Englisch.
Okay.
Und in der englischen Folge spreche ich mit Jonathan. Wir sind gut befreundet seit vielen Jahren. Er ist immer der größte Fisch in dem Teich gewesen, da wo wir alle drin wildern. Okay. Er hat seine Galerie Ende letzten Jahres zugemacht, macht nur noch online. Okay. Und wir unterhalten uns halt ganz, ganz viel, woran das liegt und warum das so ist. Und heutzutage leben wir halt ein bisschen als Fazit, wir leben so in so einer Zeit, in der diese Künstler sich über Instagram, vor allen Dingen ein bisschen auch noch über Facebook, aber das fällt so mehr ins Verhalten, ja. Sich selber promoten und dieses Zwischenglied Galerie irgendwie zurzeit auch gar nicht mehr wirklich brauchen. Und dass es da eine unglaublich große Übersättigung gibt. Aber das ist das eine Thema. Das andere Thema, was Künstler immer wieder interessiert, ist halt, die meisten Künstler machen das ja und dann sagt man auch immer, mach das mal, das ist schon in Ordnung. Ich meine, ich sage immer noch dazu, bau dir auch deine eigene Website, weil die ist das Haus, das dir gehört und das solltest du gut pflegen. Das muss nicht jede Woche sein, aber das, wenn einer mal über deinen Instagram-Account hinausgeht und dann sagt, was ist denn sonst noch da, dass du so einen Ort findet, wo man alles sammelt. Aber jetzt kann ich dem Künstler sagen, mach das mal, mach das ordentlich und trotzdem passiert da nichts. Die Erwartungshaltung ist unglaublich groß, dass da irgendwas passiert.
Passiert nichts im Sinne von, er macht das nicht oder es passiert nicht auf der Seite?
Es gibt keine Reaktion. Also es gibt Likes und die Freunde finden es toll und so und Herzchen hier und Emoticons da. Aber es kommt so nicht das, worauf man hofft, seitdem, weißt du, dass das, weißt du nochmal, Leonardo DiCaprio hat ein Bild gekauft bei einem Künstler, das er bei einer Galerie in Dänemark gesehen hat, von einem amerikanischen Künstler, was ihm gut gefallen hat. Das hat er auf Instagram gesehen, hat die Galerie kontaktiert, ob er jetzt persönlich oder sein
Agent
oder so. Agent und das für ihn gekauft.
Ja.
Eine Woche später riesengroße Geschichte.
Klar.
So. Ja. Und da träumen natürlich ganz viele Leute von, dass man da jetzt irgendwie noch jemanden trifft. Wie schafft man das denn als Künstler überhaupt noch in diesem Ozean an Bildern und Künstlerporträts und sowas, sich überhaupt noch durchzusetzen?
Na, du hast
oder aufzufallen.
Kann ich dir keine Formel für geben, aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel Bands gehen uns angucken, dann steht als allererstes eine gute Qualität von Arbeit. So, oder eine gute Idee. Man hätte sich vor 20 Jahren oder weiß nicht, wie lange jetzt er schon unterwegs ist, mindestens mal 10, 20 Jahre, hättest du gesagt, da malt jemand Ratten an die Hauswand, hättest du gesagt, ja, so what, ja. So, heute auch da wieder in der Nachbetrachtung ist das einfach fantastisch, so wie intellektuell das Werk ist und das, aber du musst einfach viel wissen, so und selbst mal abgesehen davon, dass hoffentlich immer noch keiner weiß, wer hinter Bansky steht, ja, und jetzt haben wir gerade den prominenten Fall mit dem geschredderten Bild, was Frau Burda gekauft hat für ihre Sammlung, für 1,4 Millionen oder so, keine Ahnung.
Ja, 1,2 Millionen Pfund waren es, glaube ich,
irgendwie so. Ne? Ja. Und jetzt Pfund ist ja gestern gerade gestiegen. Ja,
stimmt. Ist die Frage, ob du in England noch jemanden findest, der es kauft.
Anyway, aber du hast mich gefragt, wie geht das? Ja. Also ich glaube erstens, es gibt keine Formel.
Ja.
So, eine gute Formel wäre, mach mal erstmal gute Qualität.
Ja.
Eine weitere gute Formel wäre, alleine eine Website zu haben, bringt schon mal gar nichts. Ja. Oder bringt wahrscheinlich erstmal relativ wenig. Weil wenn du diese Reichweite nicht hast, die sich heute Konzerne einkaufen durch Geld, nützt ja auch eine gute Website nichts. So, und wie du sagst, und das ist ja ein Klassiker, denn deine Mutter liked das, dein Bruder und noch ein paar Freunde, mit denen du Bier trinken gehst, aber ansonsten fehlt dir halt die Reichweite. Das ist das Problem. Hast du Geld, kannst das Problem minimieren, heißt aber noch lange nicht, dass du erfolgreich bist. So, also musst du nach irgendwas suchen, was dich einzigartig macht. Wenn du Glück hast und irgendein berühmter Schauspieler kauft dein Bild, kann das sein.
Ja, das hat in dem Fall von dem Künstler auch echt eine Menge gebracht.
Ich denke schon. Ja. Ansonsten gibt es eben nicht diese eine Formel. Es gibt, selbst wenn es heute Instagram und Influencer und Blogger Relations und wie das alles heißt, irgendwie ist alles nett. Und da gibt es immer, und auch da darf man sich, glaube ich, auch nichts vormachen, es gibt immer nur eine Spitze von Menschen, die damit Geld verdienen. Richtig Geld. Ne? Also gerade, wenn wir zum Beispiel Influencer, wenn wir darüber sprechen, so, das ist ja gerade auch was, was ganz, ganz heiße Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Und wir machen das auch ganz stark gerade in der Agentur. Deswegen bin ich da so gerade total drin in dem Thema. Das ist ja auch so, du denkst, wieso kriegt der jetzt 20.000, 30.000 Euro für ein Posting? So. Wärst du ja irre bei, ne?
Ja, ja.
Das ist doch Wahnsinn. Irgendeine 18-jährige Tante, die irgendwie ein neues Kleid postet, kriegt dafür einen Post 20 Mille. So.
Wie, ja.
Das ist schwer,
ja,
teilweise
schwer zu verstehen,
schwer
ja.
zu verstehen und manchmal schwer zu ertragen. Aber anyway, ist halt im Moment so. Mhm. Und aber zurück zu unserer Ausgangssituation. Das machst du ja auch und das machen wahrscheinlich viele Künstler. Das ist auch total richtig, sich auf mehreren Social-Media-Plattformen zu promoten.
Mhm.
Und dann wird es vielleicht jemand geben, der da genau drauf sucht oder nach dir sucht, keine Ahnung. Aber diese eine Formel wird es auf jeden Fall nicht geben.
Es gibt auch keine Influencer, also keine Künstler-Influencer, weil es gibt da nichts, keine Freebies, da kannst du nichts. Was willst du da machen?
So, ja,
ne?
Ja.
Also klar, kannst du natürlich sagen, wenn kannst du Leute in Kunst bezahlen, so vielleicht. Aber das ist, glaube ich, in dem Bereich, in der Branche ist es schwierig. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was man in der Kunst immer so generell hat. Das ist so der Bereich im Kreativen, wo man alles umsonst macht erstmal. Also auch Ausstellungen machen, das ist immer erstmal alles umsonst, Tür aufmachen, reinlassen.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn, ja. Eigentlich totaler Wahnsinn. Was da auch immer Geld reinfließt, Künstler, ja, du kannst dir die Bilder angucken. Und jetzt haben sie noch, jetzt ballern sie alles noch irgendwie hoch auf Instagram. Das heißt, du musst auch nicht mehr in die Galerien reingehen, weil für viele Leute ist ja tatsächlich reicht, das auch so im kleinen Screen sich irgendwie anzugucken.
Absolut.
Und ich tatsächlich neulich auch das Argument gehört habe, ja, aber hast du mein Telefon gesehen? Das kann man richtig geile Bilder drauf sehen. Das ist ja immer noch was anderes, als das 1,50 Meter mal 1,80 Meter Peruaner im Wohnzimmer zu erleben oder in der Galerie zu erleben.
Klar.
Also, und das ist natürlich so ein Teil. Ich glaube, wir sind da gerade in diesem Bereich der Kunst in so einem totalen Umbruch, wo aber keiner eine Idee hat. Also
ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo du es gerade gesagt hast, mir noch so durch den Kopf geschossen, ist das nicht auch gleich Fluch und Segen zugleich mit Galerien? Also früher gab es dann diesen einen Weg, ne? Wenn du professionell arbeiten wolltest, musstest du entweder museal oder in Galerien gezeigt werden.
Ja.
So museal ist dann schon eine gute Stufe weiter. Aber wo hat man sonst Kunst gekauft? In Galerien.
Ja.
So. Heute ist das ja nicht anders. Wenn du sprachst, ich kenn jetzt diesen Jeffrey, heißt er?
Jonathan.
Ja. Kenne ich nicht, aber der, wenn du sagst, das war so ein Haifisch im Karpfenteich, ja. Dann hat er quasi durch seine Ausstellung Leute geadelt.
Genau.
Künstler geadelt.
Ja, da auszustellen war, das wollte jeder Künstler.
So, ja. So. Und das war der Weg.
Ja. Ja. Und das hat eine Zeit lang auch extrem gut funktioniert. So.
Klar. Genau. Und jetzt ist das eben halt ein anderer Weg, möglicherweise. Wobei ich das eben nicht glaube, es so eins zu eins ersetzt. So.
Nee, weißt also das ist auch nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich immer irgendwie noch diesen Ort Galerie und dieses Marktpotenzial, was da drin steht, noch das Marktverständnis allein von so einer Galerie irgendwie gebraucht. Und das ist natürlich was anderes ist, als wenn du jetzt als Künstler hingehst und deine Bilder ans Internet stellst und dann kannst du reinschreiben, was das kosten soll, hast du aber noch keinen, der es kauft.
Ja.
Und es ist in der Kunst halt gerade bei unbekannteren oder sogenannten Emerging Artists, selbst bei Mid-Level Artists, Mid-Career Artists nennt man die ganz offiziell.
Geiler Name.
Mid-Career Artists. Dass man die, ja, die sind nicht mehr ganz emerging, die sind schon irgendwie da, man kennt sie irgendwie so, aber den nächsten Schritt haben sie noch nicht gemacht und na gut, das, ne?
Dauert ja auch.
Immer zweite Liga. Ja. Aber ist auch okay, also in der Kunst in der zweiten Liga zu spielen, ist schon sensationell, weil die erste Liga, das ist halt, da gibt's ja nur ein paar tausend Leute oder so, die da mitspielen.
Ja.
Also du brauchst halt, heutzutage ist es natürlich immer noch gut, eine Galerie im Rücken zu haben, die dich auch vermarkten kann und die Ausstellung mit dir machen kann und die noch bereit ist, das Risiko zu gehen. Ich glaube, das Verständnis bei vielen Leuten ist nicht mehr da, also gerade auch bei Künstlern und hin und wieder auch bei dem einen oder anderen Kunden nicht mehr da, dass man diese Galerie tatsächlich dafür braucht, weil manchmal klappt es ja auch. Aber für den Aufbau einer Karriere ist das natürlich irgendwie noch relativ wichtig. Das, was aber, wo sich Galerien aber auch geändert haben, und das ist das, wo das dann, also wenn man dann weiterhin sagt, wir haben Galerien, die klassische Galeriearbeit zwar modern weitermachen, aber wir haben ja kaum noch Galerien, die sich um 10, also von der Größe wie Helium Cowboy kannst du dich realistisch um 10 Künstler pro Jahr kümmern. Du kannst mal eine Gruppenausstellung machen mit 20 oder mal so ein Jubiläum feiern, wie wir gemacht haben, mit 50, aber du kannst nicht alle zwei Monate eine riesengroße Gruppenausstellung machen. Und du kannst nicht irgendwie 50 Künstler auf deiner Website stehen haben. Mhm. Musst aber heutzutage, weil du auch da ja die Reichweite kriegen willst und je mehr du nach außen ballerst und den Namen nochmal fallen lässt. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel, finde ich, also das kann ich am besten beurteilen, das wird in anderen Städten nicht anders sein, das Problem, dass es so geile Künstler gibt, die man gar nicht so wirklich bei einer Galerie verortet, die aber eigentlich schon lange bei so einer Galerie sind, weil sie irgendwie doch auf allen anderen Hochzeiten dann auch wieder tanzen. Mhm. Die siehst du dann in 3-4 Galerien im gleichen Jahr, mal in einer Gruppenausstellung, mal in einer Triple-Ausstellung und dann siehst du dann wieder eine Einzelausstellung. Man weiß gar nicht mehr, wo die dazugehören. Und das verwässert unseren Markt natürlich auch total, weil ich muss natürlich der Absender sein als Galerie für den Künstler, sonst kommt auch keiner zu mir.
Absolut.
Also insofern, das gibt es irgendwie immer noch, aber es gibt natürlich auch da wiederum auch den, ich sag mal, den, die Möglichkeit für Künstler ohne auszukommen, also ohne feste Galerie, weil wenn du da dich gut vermarktest online und wenn du das gut hinbekommst und auch bereit bist, das Spiel zu spielen, du musst halt dieses Spiel mitspielen und das kann halt nicht jeder, ne? Also klar, ich glaube, wenn man wahnsinnig gut aussieht noch und irgendwie noch andere Assets hat und dicke Karren und na so, dann kann man auch mit guten Fotos auch ohne die Kunst bekannt werden im Internet und vielleicht darüber was erreichen. Aber das kommt ja seltenst vor. Also musst du irgendwie gucken, dass du da was Gutes präsentierst. Und wenn das dann ankommt, dann hast du natürlich die Möglichkeit eventuell, dass du in vielen Galerien ausstellen kannst. So, weil über eine kommt vielleicht die nächste und sowas alles. Das mag natürlich sein. Und dann bindest du dich per se schon mal, das wollte ich eigentlich sagen, bindest du dich sowieso schon erstmal nicht an der Galerie. Und dann ist es immer nur so, geil, dass ich bei dir ausstellen kann, Jörg. Aber ich sag jetzt nicht, dass wenn wir jetzt hier 3 geile Ausstellungen zusammen machen, dass ich im nächsten Jahr nochmal bei dir ausstelle, weil du sagst, hey, ich habe Kunden und sowas. Und dann heißt es vielleicht, ach nee, ich stelle jetzt lieber da aus und bei dem aus und sowas. Also es gibt diese Abgrenzung teilweise auch gar nicht mehr. Ich glaube immer noch, dass die erfolgreichsten Künstler heutzutage immer noch diesen Weg gehen. Also ich arbeite ja viel mit anderen Galerien zusammen, die auf einem guten Niveau sind, die mit guten Künstlern zusammenarbeiten. Und da geht die Anfrage, ob die bei mir ausstellen und ob jemand von mir da ausstellt, geht immer über mich und immer durch die Galerien so. Und
ich finde es auch wichtig, also dass gerade diesen Job, den du beschreibst, die Kompetenz, die man entwickelt, oder den Marktplatz, den man bietet, name it, you got it, scheißegal. Ne? Mhm. Aber du hast ja auch als Galerist eine Aufgabe, und das finde ich auch wichtig und das sollte auch so sein, wenn du jetzt und das stelle ich mal den allermeisten Galeristen, dass sie selber auch total Bock drauf haben auf das, was sie tun und dann kompetent sind in dem, was sie tun, dass du natürlich auch Gewicht hast in der Auswahl der Künstler, die du erstens aussuchst zur Ausstellung und zweitens aber auch in der Beratung für deine Kunden, für die Kollektion oder so. Ne? Ja. Und das finde ich total wichtig. Mhm. Und ich glaube aber trotzdem, wenn dieses Modell nicht mehr funktioniert, es werden sich andere Dinge ergeben, die das ersetzen, so. Und es ist eigentlich egal für den Kunst oder für den Markt oder für den Künstler, woher der Impuls kommt, Dinge zu tun. Weißt du? Und das darf nicht nur in Galerien sein, weil das ist dann schon auch elitär. Und viele Menschen trauen sich einfach auch gar nicht reinzugehen.
Ja, aber das ist der Grund, warum ich damals eine Galerie aufgemacht habe, weil ich das eben nicht mehr wollte. Kein Gatekeeper sein. Die Leute sollten kommen, egal wo sie herkommen, ob sie kaufen oder sowas. Mhm. Und es hat ja auch gut geklappt. Das war ja eher ein Punkschuppen, meine erste Galerie da oben. Da haben wir bis 5 Uhr morgens gesoffen. Der Raum war nachher so dicht genebelt mit Rauch, dass wir nicht mehr dann Punkbands unter dieser kleinen Treppe gespielt. Ja. Da ging es immer darum, wir wollen die Kunst auch feiern, die wir zeigen, und uns ist das eigentlich egal. Und dann habe ich natürlich, Gott sei Dank, den Business-Hintergrund, habe das natürlich als Business aufgezogen, weil es mein Business sein sollte.
Ja.
Das war natürlich ganz wichtig, und dass das alles gut geklappt hat, ist es dann auch irgendwie wunderschön, aber dann brechen Finanzmärkte zusammen, die Leute kaufen anders, Social Media bricht aus, dann auf einmal funktioniert das nicht mehr.
Ja.
Und mal so ganz ketzerisch, das sind mal so Sachen, über die man gar nicht öffentlich redet, so reden will, und wegen, weil Kunst ja auch mal wohl behütet wird und wie gesagt auch was Elitäres hat. Eigentlich manche Leute versuchen, Kunst dann zu verkaufen über IKEA und über irgendwelche Kaufhäuser und sowas. Aber das sind Kaufhäuser. Diejenigen, die am besten Kunst vermitteln könnten, verkaufen könnten, dann bist du wieder bei den Werbeagenturen oder sowas, weil es da auch ganz viel um Marketing und Markenbildung geht.
Klar.
Bau den Künstler zur Marke auf, dann hast du das Produkt, bist du auch los. Darfst natürlich, also eigentlich müsste man eine Galerie zumachen, und wir beide müssen uns darüber unterhalten, in deiner Agentur oder in der nächsten Agentur, die du machst, zu sagen, wir haben jetzt hier nicht nur Social Media, sondern wir haben auch tatsächlich Originalkunst.
Ja.
Weil wir wissen, wie wir diese Menschen aufbauen, wir wissen, wie wir das vermarkten, und dann wollen
Geile
wir natürlich
Idee.
Auch das. Ja, eigentlich
ja, schon. Ja, lass uns das machen.
Ich schneide das nachher raus. Und dann, weil darum geht es ja in der Kunst, dass du dir einen Namen machst oder dass andere Leute dir einen Namen machen. der dann auch ein wichtiger Bestandteil hat, dass dann auch Leute irgendwann hin sagen, ey, da muss ich mal hingehen, das muss ich mir mal angucken, da muss ich mal kaufen.
Das Witzige ist ja, Jörg, dass dass viele Künstler anders sehen.
Ja, ich sage ja, das ist so. Ne? Ja, viele Galeristen sehen das auch anders.
Ja, aber ich weiß nicht, wie weit die Künstler heute sind, aber ist das wirklich so, dass sie Bock drauf haben, als Marke aufgebaut zu werden, irgendwie, dass sie präsenter sind, dass sie durch Talkshows wackeln, weißt du,
das muss ja gar nicht mehr der Talkshow sein, aber das ist ja das, was du letztendlich über, was machst du denn auf Instagram?
Ja, klar.
Oh. Du baust aber deine Marke auf, du baust dich ja auf, dass ja die Leute sollen ja, ne, hier deinen Namen und
Ach, guck mal, du bist ja auch ein Hybrid, ne? Du kennst dich in Medien aus, du kennst dich im Business aus, du bist ein Künstler, du bist ein Galerist. So, das ist eine besondere Spezies, sag ich mal. Ja. So.
Und eine freundliche Formulierung für alt.
Erfahren.
Erfahren, ja, genau. In vielen Wasser gewaschen.
Genau. Du weißt doch, Power is nothing without control. Ja. Und ich glaube, aus dem Bauch heraus, dass das viele Leute nicht so geil finden, weil sie immer noch so ein bisschen diesen, ich bin Künstler.
Ja.
So, und eigentlich will ich keinen Kommerz. Mhm. Ich hab damit immer ein großes Problem gehabt, irgendwie, weil ich für mich hat es nicht gegolten. Aber ich habe das Gefühl, für viele Leute gilt das immer noch. Künstler, weißt du? Und insofern weiß ich immer nicht, ob das so pauschal gilt.
Ich glaube, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren und das ist nichts für jeden oder sowas. Aber wenn man auf der Suche danach ist, wie sowas, und ich kenne genug Künstler, auch jüngere Künstler, die, also bei jüngeren Künstlern rede ich immer auch Künstler, die 10 Jahre jünger sind als ich und dann darunter. Mhm. Ne? Also die sind auch schon alt, aber oder älter und erfahrener. Aber da gibt es schon einige drunter, die damit nicht so große Schwierigkeiten hätten und die damit Schwierigkeiten haben, das andere soll es ja irgendwie auch weitergeben, wird es auch weitergeben. Ich sage auch nicht, dass das so kommt und ich sage jetzt auch nicht, dass man es unbedingt machen muss, aber nur von dem, was so naheliegend ist, was so die Bedürfnisse angeht oder die Verhältnisse, die sich ändern, könnte sowas natürlich immer eine Lösung sein.
Absolut. Zumindest
für einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, dass das Künstler wären, die in dem elitären Kunstdenken dann niemals in ein Museum oder in wirklich wichtige Sammlungen schaffen würden, es sei denn, diese PR- und Marketingagentur und Markenagentur schafft es, da eine Notwendigkeit herzustellen. Und dann klappt es wieder. Was ist denn Banksy anders als eine hervorragend gemanagte Brand? Ja, das ist doch eigentlich, also Banksy ist ja eigentlich keine Einzelperson, das ist ja eine Agentur, die dahinter steckt, die genau das macht. Aber immer noch ernst genommen wird, weil sie eigentlich sagen, eigentlich wollen wir gar kein Geld verdienen. Was haben die denn schon wieder für Kohle gemacht mit diesem Stunt? Das Bild ist jetzt auch noch das doppelte Wert. Da siehst du doch einfach, das kann man im Augenzwinkern sehen, wenn man auf diesen Millionenbeträgen sitzt.
Klar.
Ne? So. Ja. Wenn du jetzt morgen sagst, Firma Banksy, bitte schmeiß da mal alles Geld, was ihr in den letzten Jahren gemacht habt, schmeiß das alles raus, löst Pest Control auf, weil das sind ja schließlich diejenigen, die entscheiden, was kostet Geld und was wie viel kostet das und sowas alles. Also die Firma, die kontrolliert, ob der Banksy autorisiert wird oder nicht, ob es ein echter ist, ein Original ist.
Ah, okay.
So, ne? Das ist ja auch, muss ja irgendjemand sagen.
Die geben sozusagen den Stempel Original.
Ohne den Stempel ist das nichts wert. Okay. Die hätten ja zum Beispiel, wenn die wirklich das Geld hätten vernichten wollen, bei dieser Aktion mit dem Schredder oder so, wenn Banksy wirklich hätte sagen wollen, bam, und jetzt ist es weg, dann hätte man nicht hingehen sollen und am nächsten Tag präsentieren sollen, das Bild heißt jetzt so Love is in the Bin und ist jetzt 2,5 Millionen Pfund wert, sondern hätte man eigentlich sagen sollen, jetzt verweigert Pest Control die Auto, es ist kein echter Banksy mehr, der ist zerstört worden, es ist kein echter mehr, damit ist der nichts wert. Also wenn er wirklich hätte Werte, also das ist natürlich, weiß, muss man schon wieder viel wissen für, um das auch. Aber das sind alles PR- und Marketing-Stunts.
Aber die mega geil.
Super, ich sag ja, darum habe ich ja gesagt, eine der besten Werbeagenturen der Welt. Ich habe nicht gesagt irgendeine, sondern der macht das richtig, richtig gut. Und wer ist der andere große Werber, der es geschafft hat, hinter diesen ganzen Damien Hirst und Tracy Emin, wie sie alle heißen hier, British Sensation? Charles Saatchi.
Riesige Sammlung, ne?
Riesige Sammlung, aber der hat die natürlich auch den Wert selber mit gesteigert. Da haben sich einfach die Buddies zusammengetan, Gozi und er und noch ein paar andere gute Sammler. Und dann macht der New British Sensation und baut auf einmal Künstler auf, die ihm für den Rest seines Lebens und der Lebenszeit seiner Kinder und Kindes und Kindeskinder auf jeden Fall das nötige Einkommen beschert, ne? Weil er ist dann der Erste, der das kauft. Und Gagosian hat den ganzen Scheiß damals einmal abgekauft, ins Lager gestellt.
Echt?
Bam. Krass. So funktioniert, das ist ja dieses Ding, wir wollen nicht, dass die Kunst und so Kommerz, aber Kunst in dem oberen Level
ist Megakommerz.
Den Vorteil, den die Künstler da haben, ist, dass sie da nichts mit zu tun haben müssen. Mhm. Die können sich in ihre Isolation zurückziehen, die können 10 Bilder im Jahr machen, komplett abgeschieden und das Ganze scheiße finden. Oder eben mitmachen wie ein Damien Hirst oder auch ein Banksy. Ne? Mhm. So, aber im Prinzip ist das Kohle machen, ist das Kommerz auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Das, was wir hier machen, ist so unkommerziell wie irgendwas. Weil, wie gesagt, ich nehme ja noch nicht mal Geld dafür, dass man sich unser Gespräch anhört oder dass man hier reinkommt, dass man sich Bilder anguckt oder sowas. Ja. Ne? Also das ist halt immer... Ein Designer, der ein Etikett für eine Bierflasche macht oder für ein Parfum oder sowas, der wird dafür bezahlt.
Ja.
So, klar, der muss auch das tun, was ihm andere Leute sagen irgendwie, es sei denn, er ist so bekannt, dass er es einfach tut. Aber du hast da gar keinen, also das ist im Prinzip im Kern schon mal sehr unkommerziell. Und dann ist es auch wirklich vollkommen in Ordnung, dass Leute, die in dem Betrieb sind, auch versuchen, sich Ideen zu überlegen, wie sie das verkaufen. Aber
guck mal, wenn wir über Saatchi mal bleiben.
Hast du dich schon ja fast aus, ne? Sorry.
Das ist ja ein super interessanter Drive, weil es basiert immer auf der gleichen Logik, nämlich die, dass du entweder Zugänge hast, also, du hast Zugänge zum Kunstmarkt oder zu Künstlern. Und zwar zu Bekannten, Berühmten.
Ja.
Oder du hast Kohle.
Ja.
Oder die Möglichkeiten, und das ist bei Saatchi wahrscheinlich genau das Dreigestirn. Du hast den Zugang, du hast die Kohle und du hast die Power mit seiner Agentur, das zu pushen. Mhm. So. Es ist immer die gleiche Logik. Mhm. Es gibt nur ganz, ganz wenig Ausnahmen, wo irgendwie, weißt du, der einsame Spitzweg, der in sein Stübchen, sein Bildchen malt und irgendjemand entdeckt das 400 Jahre später. Mhm. Das nützt ihnen auch nichts mehr. Mhm. So. Aber sonst hast du eigentlich immer die gleiche Logik. So, dann gibt das, wie hast du das, Mid-Size-Künstler, wie heißen sie?
Mid-Career-Künstler,
ja. Wo du die einfach sich hardcore das erarbeitet haben und dann irgendwie an so einen Deckel stoßen, wo sie einfach nicht weiterkommen. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich habe mich sehr, sehr intensiv gerade das angehört, was du gesagt hast. Und da vieles ist das irgendwie so auffällig wieder, es ist eigentlich egal, was du tust, immer die gleiche Kacklogik. Ja.
Ja.
Und das ist auch so ein Stück weit gemein, ne?
Ja, also. Das ist gemein. Das Einzige, was du vorhin gesagt hast, was ich glaube, oder eine der Sachen, die dem Ganzen auf eine gewisse Art und Weise widersprechen, ist halt dieses, es müsste mehr von diesem Mäzenatentum geben, mehr von dieser Unterstützung, mehr für diesen, das ist vielleicht auch ein Weg, ne, den man so gehen kann, gerade für Künstler und in dem Bereich.
Den gibt es
also heute. Also nicht jetzt den einen, der dir dann deinen Monatsgehalt gibt, sondern wie gesagt, dass sich da Leute zusammentun.
Ja, genau. Gibt es ja auch Stipendien, gibt das hier und da Förderung und so weiter, gibt das ja auch, darf man auch nicht vergessen. Nee. So, und das ist ja auch immer die Frage, so, weißt du, wir sind ja immer in der Popkultur unterwegs.
Ja, das stimmt.
So, wo du immer diese Spitzen hast, ne, so, der ist berühmt, weil der kackt dann die Ecke und alle sagen, boah, ist das geil und so. Da gibt es auch eine Menge von Menschen, die das erstens gar nicht machen wollen, sich dem verweigern sogar und einfach gute Kunst machen wollen. Da gibt es ja auch eine ganze Menge, weißt du, von die wir vielleicht uninteressant finden, aber andere Menschen eben nicht.
Nee, finde die gar nicht uninteressant. Das ist halt aber teilweise natürlich auch so ein Luxus, den man sich dann selber rausnimmt. Ne? Also wie gesagt, entweder du hast den Markt, der das finanziert und kannst dich rausnehmen, oder aber du gönnst dir den Luxus selber und sagst, kenne ich genug fantastische Beispiele. Ja, also.
Ich weiß noch, also ich habe mal auf Kiez das Atelier von Bruno Bruni übernommen, weißt du, wo du Kaufhauskünstler eigentlich, aber der damals weiße Rolls Royce, irgendwie, weißt du, dicke Sonne-Zigarren, 30 Zentimeter, wirklich ohne Scheiß. Ne? Da würdest du denken, ich weiß nicht, heute wird man den vielleicht gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Aber der hat wirklich, so weißt du, diese Blumchen, kennst du die Bilder von dem, die er gemalt hat? Dauert zu lange, das zu beschreiben. Ist auch Banane, aber der hat wirklich, also bewusst Volkskunst gemacht. Mhm. Ne? Umarmende Menschen, immer so Silhouetten, saß immer nur einen Typen, dann die anderen nicht und fließende Körper und so weiter und so fort. Ne? Mega erfolgreich, weil das zu der Zeit, das ist natürlich genau den Nerv der Leute getroffen.
Ja.
So, siehst du heute noch bei so einem alten Italiener, siehst du so Bruno Bruni-Teile. Ne?
Okay.
So. Weißer Rolls Royce, mega erfolgreich. Und denkst, womit? Mit so einem Kram, ne?
Ja.
Aber
Ja,
das ist das schlechte Kunst? Nein, das ist nur halt irgendwie Kunst, die wir vielleicht nicht mögen, weißt du?
Ja, das, gut, das ist ja Gott sei Dank eh der Fall, dass man sich da über seinen eigenen Geschmack dann natürlich auch definieren sollte. Es gibt natürlich auch genug Leute, die rennen hinterher und also zum Beispiel guckt ihr einen berühmten Künstler an, an dem sich die Geister absolut scheiden können. Zum Beispiel, ich bin ein absoluter Jonathan Mese-Fan. Ich hätte gern ein Bild von dem.
Super.
Kann ich mir natürlich nicht leisten, aber ich kenne ja nur viele Leute, die Kunst kaufen und Kunst haben. Ich kenne tatsächlich so den einen oder anderen darunter, der findet das eigentlich richtig hässlich und scheiße, das Bild. So. Aber er hat es halt gekauft, weil man muss jetzt den Mese in der Sammlung haben. Ne? Das gehört dazu. Und, aber wie gesagt, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen. Das muss dann auch am Ende letztendlich jeder selber entscheiden, was mit seinem Geld da macht.
Aber Mese, entschuldige, dass ich unterbreche. Mese zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel für Polarisierung.
Ja.
So. Ich habe den das erste Mal, glaube ich.
Hast du Mese in deiner Sammlung?
Nee, leider nicht. Ja. Finde ich auch sehr ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Als ich mich dafür interessierte, war er schon nicht mehr erschwinglich.
Ja.
Aber auch ein Fall, der, ich weiß jetzt nicht für welchen Kunden, der hat für bei Jungformat, ist da mal eine Zeit lang ein- und ausgegangen und die haben irgendwie für einen Kunden von Jungformat mit Mese gearbeitet.
Okay.
Bin ein paar Mal da, wir waren mal mit der Agentur in den Räumen, also in dem Haus von Jungformat hier in der Gleiswürdenstraße. Daher habe ich den ein paar Mal gesehen so und dachte irgendwie, geil, den muss ich mir mal angucken, seine Arbeit. Und der hatte eine große Ausstellung in den Deichtoren gehabt.
Mhm, ja, die kenne ich, da war ich immer.
Und da fing er ja an mit seinem ganzen Nazi-Kram, so irgendwie, was diese Persiflage auf Hitler und hast du nicht gesehen. Ne? So, ich meine, das war damals schon echt geil, was der da gemacht hat. So. Und das thematisiert er ja immer noch. So, und ich finde den Typen richtig gut. Aber da ist, weiß ich nicht, ob das ja einen Bezug hat zur Werbung wieder, das ein bisschen gepusht hat oder ob sich das gegenseitig befruchtet hat.
Du, der hat auch einfach die damals richtige Galerie zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Also Contemporary Fine Arts in Berlin, dieser Bruno René und so, die haben das wirklich hervorragend auch aufgezogen. Ne? Und ich kenne die jetzt auch alle nicht persönlich. Gut, Mese habe ich mal kennengelernt, aber gut, Mese ist Mese und den Galeristen hätte ich gerne mal kennenlernen. Wir waren mal auf einer Party zusammen, auch haben uns nicht da kennengelernt, weil das hätte mich natürlich schon mal interessiert. Das würde mich aus der jetzigen Sicht halt total interessieren. Das war aber auch ein bisschen eine Goldgräberstimmung da. Das kann man die Zeit in der Kunst, auch in der Helium Cowboy damals so sehr erfolgreich wurde und auf diesen Messen gefahren ist, da haben die Leute auch wirklich wahnsinnig viel Kunst gekauft. Okay. Das war irgendwie vielleicht so die Sehnsucht nach der nächsten Blase oder was auch immer. Auf jeden Fall war genug Geld da, auch noch ne, so durch was halt auch dann in Kunst investiert wurde. Heutzutage dann fingen die Leute an, weniger Kunst zu kaufen, was anderes. Das verlagert sich halt dann auch immer. Es war auf jeden Fall eine Zeit, in der man Künstler mit weniger Kapital als heute auch wirklich gut aufbauen konnte. Ne? So, also wenn ich überlege, wie die Jungfrau zum Kind nach Miami gekommen ist. Das war immer mein Plan und meine Vorstellung, mal auf so einer Messe zu sein. Aber ich habe da erstmal hier in Deutschland an so Art Forum und so, das ist nicht gleich Miami und dann wirst du irgendwas halt am Himmel eingeladen, weil dich irgendjemand von Sotheby's vorgeschlagen hat, dem dem Messedirektor da rüben und dann geht das auf einmal los mit dem Business, alle sind ganz begeistert und heute kannst du eine geile Galerie machen und auf eine tolle Messe gehen und verkaufst aber kein Bild mehr.
Wahnsinn.
So, ne? Und
Wahnsinn.
Also das ist eine Zeit, die war auch für so die Meses und sowas alles hervorragend. Ja,
also wo steht denn der Typ jetzt? Also was
preislich oder?
Ja, was kostet denn?
Keine Ahnung.
100.000?
Also ich habe aufgehört, mich um diese Preise zu kümmern, weil das reicht mir das, was alle lesen können, was in der Zeitung steht oder im Spiegel mal, wenn da wieder irgendwie ein Basquiat für 105 Millionen den Besitzer wechselt. Wo Mese liegt, das weiß ich nicht. Es gab mal so eine Ausstellung war der bei Gogosi? Nee, der war bei Zwirner oder irgendeine Galerie, auf jeden Fall eine dieser Chelsea, New York Supergalerien, wo er ausgestellt hat. Und da gab es so eine schöne, gibt's glaube ich auch noch, kann man vielleicht in der Mediathek nochmal gucken, von Arte, eine Sendung über ihn, wo sie ihn in Deutschland begleiten, wie auch diese Ausstellung da drüben in den USA vorbereitet und dann gibt es eine Szene, die ich aus der Doku nicht vergessen werde, weil die so sinnbildlich für diesen Wahnsinn ist, der davor herrschte, heute sicherlich nicht anders ist in den Bereichen. Die haben ja noch genug Geld alle. Aber da ist die Vernissage. Zwei Tage vorher kommen die Bilder an, die haben diesen riesengroßen Galerieraum, die Bilder alle nur mit Samthandschuhen ausgepackt und auf dem Boden stehen und dann laufen da schon mal ein paar Leute durch und dann fragen sie die Galeristin und dann sagt die, ja, we're very happy, die Bilder von Jonathan Mese sind angekommen, wir haben jetzt erstmal die Leute eingeladen, sich die anzugucken. Die Ausstellung war da schon ausverkauft, ne? Wir haben die Leute eingeladen, von denen wir glauben, dass sie einen Mese verdient haben.
Oh Gott.
We invited the people who we believe deserve to own a Jonathan Mises. Also ich als Galerist glaube, du, Pedro Arnecker, hast dieses Bild verdient. Und in dem Moment, wo ich dich anrufe, setzt du dich sofort in deine Karre und rast her oder sagst schon mal, ich nehme es ungesehen.
Ja, Wahnsinn.
Weißt du so? Ja. Und das ist natürlich wunderbar,
das unrealistisch. Ist hot.
Und das passiert auch in der Kunst.
Ja, ja, ne? Wahnsinn.
Also,
ja.
Und darum weiß ich, das sind so Dinge, da höre ich dann auf, das ist mir auch egal, ob das jetzt 50.000 oder 500.000 kostet.
Ja, ja,
ich glaube, das erste Mal wieder, dass ich weiß, also vielleicht ist es auch gar nicht mehr so hot, das kann ja auch sein. Mhm. Vielleicht ist es auch gerade so ein bisschen, das hat ja auch immer, das ist, also der Begriff Hot Air, heiße Luft, der ist in der Kunst ja nun auch, also ne? Wie in vielen anderen Bereichen eigentlich echt ganz groß. Und, und du hast schon recht, so, vielleicht ist die Musik da ein bisschen, also nicht alles, was heutzutage kommt, aber da gibt es Künstler mit einer, ach nee, weiß ich auch nicht, ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen. Naja, wer weiß. Also wenn es so einfach wäre, das zu vergleichen mit der Musik, dann würden wir uns ja auch überlegen, wie wir unsere Kunst streamen, aber vielleicht das Podcast.
Ja, vielleicht das ist das heiße Ding, aber kann ja sein, wäre geil, weil das ein schönes Format ist. Aber weißt du, ich hab, wenn du gerade sagst, so dieses nach oben schießen oder hot sein, also ich hab mal eigentlich sogar einen sehr, sehr geschätzten Künstler von Markus Lüppertz kennenlernen dürfen. Ja. Gab es eine Einladung in Bad Godesberg, wo und eine Unternehmensberatung eingeladen hat. Und ein Teil davon dieser Session war immer, dass ein berühmter Künstler so ein Dinner-Speech gehalten hat. So. Und da die damalige Veranstalterin wusste, dass ich aus der Kunst komme, mich dafür interessiere, hat sie mich neben Markus Lüppertz gesetzt.
Ach, schön.
Und wer diese ganzen Malerfürsten noch kennt, das war eine Show. Ja. Das war so unfassbar.
Was für Typen, ja.
Der kam, glaube ich, im offenen Bentley. Der hatte immer so, das war total geil. Er ist ja wirklich ein Typ, ne?
Ja.
Er ist ja wirklich eine Granate, der Mann. Und also wirklich wie so ein völlig der Welt entflogener Mensch, ne? Aber also diese Aura von dem Typen, ne? Der ist so überzeugt einfach von seinem Dasein.
Mhm.
Nur von seinem Dasein. Also das ist noch nicht mal jetzt irgendwie Werk oder so, von seinem Dasein. Das muss er auch erstmal schaffen. Ne?
Ja,
logisch. Das war echt Wahnsinn.
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Mal unabhängig davon, dass seine Bilder grandios sind und seine Skulpturen. Aber diese Aura mal zu spüren von diesen Menschen, die ob jetzt, sage ich mal, gerechtfertigt oder nicht, das müssen andere entscheiden, aber seit Jahrzehnten zur absoluten Top weltweiten Kunst-Elite gehören. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja. Und habt ihr dann, also war das für dich eine Gelegenheit, sich mit ihm auch zu unterhalten oder war er zu sehr
abgehoben? Also ich war da der Pickel am Arsch, ehrlich gesagt, der Gesellschaft, die da war, weil ich als Entrepreneur damals war ich natürlich wie so ein Clown dafür eingesetzt. Da gab es natürlich Industrieriesen, die eine ganz andere Bedeutung hatten. Also die Kapitäne davon. Insofern hat er mich wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Ne?
Ja, aber gut, immerhin. Ich meine, es ist auch, ja. Aber das ist vielleicht auch ein...
aber entschuldige, er hat mir zumindest es gab eine Lithografie an dem Abend, Auflage irgendwie, glaube ich, 20 Stück oder so. Und die hat er mir signiert. Insofern hat er geschrieben für Petro und das fand ich natürlich ganz geil.
Ja, das war super. Das ist auch ein schönes Stück in der Sammlung.
Ja, absolut. Ich habe es ehrlich gesagt nie aufgehängt, weil ich das... dieses Bild oder diese Lithografie nicht so gelungen fand.
Ja, aber wie konsequent
wieder. Aber ich habe sie noch.
Ich habe, vielleicht können wir mit den besonderen Schätzen unserer Sammlung kurz aufhören. Das finde ich ja ist ein besonderer Schatz, der nicht hängt. Und ich habe auch eine besondere Schatz. Ich habe tatsächlich einen Mese zu Hause.
Ach, geil.
Aber also das ist kein richtig echter Mese, sondern wir haben mit Helium Kaubermann mal eine Ausstellung gemacht mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Der 4000 hat das damals eingestellt bei uns. Und wir haben die bei uns in der Galerie gemacht und haben so ein bisschen so das Innere des von Benjamin Stuckrad-Barre nach außen gekehrt und die ganzen Wände voll gemacht. Also, ne? Also die sein Leben. Quasi so alles, was er so sammelt. Und das war eine ganz faszinierende Ausstellung, 4 Wochen lang und die lief wirklich, wirklich gut. Und er ist mit Mese befreundet. Und darum war Jonathan Mese damals bei der Ausstellung auch da. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Mhm. Auf jeden Fall gab es eine Arbeit, das waren alles Sachen, die er so gesammelt hat. Er konnte nichts wegschmeißen, so Zettel und sowas.
Mhm.
Das war ein Lottoschein, auf den hat Benjamin geschrieben, Mese, also diese Buchstaben da reingeschrieben auf diesen Lottoschein und den auch so einen Umschlag geklebt, den er bekommen hat von Contemporary Fine Arts, den immer eingeladen hatte, eine gute Verbindung. Und das war auch ein Ausstellungsstück. Und das habe ich mir damals gekauft.
Ah ja, geil. Ja, super.
Also habe ich auch ein Mese.
Ja, toll.
Ja, Pedro, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, vorbeizukommen.
Sehr gerne.
Ist wieder mal einer der Podcasts, wo ich so ein bisschen aus der Reihe tanze, weil ich mich nicht nur mit dem Thema Kunst befasse, aber bei dir lag mir das auch sehr am Herzen, weil ich es auch mal interessant finde, mit so einem Lebenslauf von der Kunst kommt und dann auch aus den Gründen, die du geschildert hast, was anderes zu machen. Finde ich super, hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann bedanke ich mich bei dir.
Ich danke dir. Wir sehen uns bald.
Hau rein. Ja.
Helium Talk.